So, wenn ihr mir zuhört, dann merkt ihr, es klingt so ein bisschen verschnupft, ich fühle mich auch nicht ganz fit. Deswegen einfach die Bitte, gibt's jemanden, der nach vorne kommt, für mich betet und für die Predigtzeit betet. Ich weiß, es ist überraschend. Hattest du auf dem Herzen? Nico, du kommst du nach vorne, legst du mir die Hand auf.
Aber ich danke dir jetzt, dass ich hier stellvertretend stehen darf und Andreas segnen darf in deinem heiligen Namen. Vater, ich danke dir, dass du ja, der Sieger bist über Tod, Sünde und über Krankheit. Und so befehle ich einfach deinen körperlichen Zustand dir an. Vater, ich danke dir, dass ich in deinem heiligen Namen einfach Gesundheit über ihn aussprechen darf. Vater, ich bitte dich, dass du mir segnest für die Predigt, dass du uns segnest, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst. Und ja, in deinem heiligen Namen segne ich dich, Andreas. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Dankeschön. Wenn ich so vor der Predigt im Gottesdienst sitze, ich will immer offen sein für das, was schön ist, was mir begegnet. Ich habe in der Lobpreiszeit einfach mal eine Zeit lang die Augen zugehabt und mal gehört. Und ich habe gehört, dass dieser gemeinsame Gesang richtig schön klingt. Ist euch das auch aufgefallen? Und ich dachte, wie schön ist es, gemeinsam, nicht einzeln, sondern wirklich gemeinsam, dass wir uns diese Zeit nehmen, diese Lieder zu Gottes Ehre zu singen. Das ist das, was ich nicht alleine bei mir so erleben kann, aber mit euch zusammen am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und das ist richtig schön. Dank euch, Claudia und Christian, für das, was ihr vorbereitet habt und dass ihr uns mit hineingenommen habt. Ihr dürft auch klatschen, mal so einen Applaus, ja, super. Als Wertschätzung für euch. Das Predigtthema heute heißt, der Stammbaum Jesu als Hinweis auf Gottes Heilsgeschichte. Ich habe das ja letzte Woche schon angekündigt, ich nutze diese Weihnachts- und Adventszeit einfach mal für so besondere Themen. Und heute und beim letzten Mal ging es um den Stammbaum von Jesus. Letzten Sonntag habe ich über Matthäus 1, 1 bis 17 gepredigt. Das ist der Stammbaum von Jesus im Matthäus-Evangelium. Heute geht es um den Stammbaum Jesu im Lukas-Evangelium. Und ich liebe so einen Begriff, den, wenn ich an die Evangelien denke, und das ist Best of. Und ich will kurz erklären, was Best of ist, was ich damit meine. Weil in den Evangelien haben wir immer ein Best of vom Leben Jesu aus der Perspektive von dem Autor, der ein Evangelium geschrieben hat. Stellt euch vor, und für die Jüngeren ist das ganz simpel, ja, du hast ganz viel Musik, die du dir irgendwie auf deinem Rechner oder Datenträger angesammelt hast und dann guckst du so auf die Anzeige und merkst, hey, du hast schon 60 Stunden gute Musik zusammengestellt. Also einfach so ist das auf deinem iPod oder wo auch immer. Und dann sagst du dir, ich will mal meine Lieblingsmusik zusammenstellen und du musst aus 60 Stunden eine Stunde machen. Und dann hörst du dir alles an, du weißt, du kannst nicht alles bringen, du kannst nicht alles, was du schön findest, darauf drehen, sondern nur eine Stunde von 60 Stunden. Und das, was du dann auswählst, das ist dein Best-of, das ist das, wo du sagst, das ist meine Lieblingsmusik, das ist das Schönste von dem vielen Schönen, das ich habe und das möchte ich gerne auf einen Datenträger brennen und vielleicht ist Weihnachten und du sagst, ich will es jemandem schenken, ja, und dann gibst du es weiter. Und so stelle ich mir das auch mit dem Leben von Jesus vor. Der hat 3 Jahre lang hat er gepredigt, gewirkt. Und wisst ihr, das Neue Testament, gerade die Evangelien, ist euch aufgefallen, das ist sehr dünn. Matthäus-Evangelium, das sind nur ein paar Kapitel, Markus noch weniger Kapitel. Und die Jünger Jesu oder die, die das zusammengestellt haben, das Leben von Jesus, mussten sich entscheiden, das Best-of vom Leben von Jesus. Und jeder hatte seine eigene Idee, wonach er das sortiert, welche Geschichten er reinnimmt, welche Aussagen von Jesus er reinnimmt, aber auch welche er weglässt. Und das ist das Schöne, wenn wir die Evangelien lesen, wir haben immer ein Best-of vom Leben von Jesus vor uns. Und jetzt steige ich kurz an eine Wiederholung ein. Ich habe letztes Mal darüber gepredigt, dass gerade diese Unterschiedlichkeit, diese Varianten uns etwas Wertvolles weitergeben, uns auch etwas lehren über das christliche Schriftverständnis oder einen gesunden Umgang mit der Bibel. Weil jeder Autor der Evangelien hat eben seine eigene Zusammenstellung, sein eigenes Best-of des Lebens von Jesus. Und wenn ich euch das so vorstelle, ist es auch klar, es gibt Unterschiede. Und es gibt auch Varianten, wenn wir alle vier Evangelien miteinander vergleichen. Und ich werbe dafür. Bibel wird durch Unterschiede oder auch durch Widersprüche, die sich finden, nicht ärmer, sondern reicher und auch glaubwürdiger. Warum wird es reicher? Na klar, die Unterschiede sorgen dafür, dass wir verschiedene sich ergänzende Berichte des Lebens von Jesus erhalten. Vier verschiedene Evangelien bedeuten vier wertvolle Perspektiven auf das Leben und Wirken von Jesus. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, hey, da sind ja Unterschiede, ist doch Widersprüche, es kann doch gar nicht alles wahr sein, dann muss man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sagen, nee, das Gegenteil ist der Fall. Da, wo sich Unterschiede finden in den Evangelien, wo sich Varianten finden und in kleinen Teilen sogar Widersprüche, zeigt das, dass wir glaubwürdige Dokumente des Glaubens vor uns haben. Unterschiede sind ein Zeugnis dafür, dass die frühe Kirche die Glaubensdokumente nicht im Nachhinein verändert hat, sondern sie so überliefert haben, wie es in Lukas uns aufgeschrieben hat, wie es in Markus uns aufgeschrieben hat, in Matthäus uns aufgeschrieben hat und ein Johannes uns aufgeschrieben hat. Unterschiede oder sich widersprechende Aussagen wurden nicht ausgemerzt oder geglättet und für uns heute ist diese Entscheidung der frühen Kirche ein Segen. Denn je mehr Unterschiede erkennbar sind, desto glaubwürdiger ist das Gesamtzeugnis der Evangelien über das Leben von Jesus. Und wenn ich das so sage, und ihr könnt das selber im Lesen der Evangelien vergleichen, in den wichtigen Aussagen, auch in den wichtigen Glaubensaussagen, gibt es keine Varianten. Da sagen alle vier Evangelien das Gleiche oder zeigen in die gleiche Richtung und das ist schön. Jetzt gehen wir gleich in den Predigttext. Schauen wir uns an, wie Lukas das Best-of von Jesus gestaltet. Lukas und Matthäus sind ja die einzigen, das habt ihr mitbekommen, die einen Stammbaum von Jesus in ihre Sammlung mit aufnehmen. Markus hat gar keinen Stammbaum reingeschrieben und auch Johannes nicht. Und wenn wir das mal einfach vergleichen, wie macht das Matthäus, wie macht das Lukas, dann fällt uns auf, und das ist der erste Unterschied, die haben das beide an einen anderen Ort gestellt, diesen Stammbaum. Der Stammbaum bei Matthäus steht ganz am Anfang. Damit beginnt sein Evangelium. Und bei Lukas kommt er in Kapitel 3. Und das ist Absicht und das ist spannend. Und es hängt auch damit zusammen, an wen der Lukas hier schreibt. Und ich habe euch einmal eine Übersicht mitgebracht, dass wir einfach mal gucken können, was davor kommt. Also wie steigt denn Lukas in sein Evangelium ein? Das erste ist, er beginnt mit einem Vorwort. Wir erfahren, er schreibt dieses Evangelium an Theophilus. Dann kommt die Geschichte, die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Dann die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. Dann Marias Besuch bei Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Dann Marias Lobgesang. Dann die Geburt von Johannes dem Täufer. Und der Lobgesang des Zacharias, ist der Vater von dem Johannes und der muss dann anfangen zu singen und der singt prophetisch, toller Text. Dann die Geburt von Jesus wird berichtet, dann Jesu Darstellung im Tempel, das ist, wo er beschnitten wird, die Zeit. Dort begegnet er Simeon und Hanna. Claudia hat vorhin am Anfang des Gottesdienstes ja was von Simeon gelesen. Dann gibt es die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, die Geschichte von Johannes dem Täufer, die Taufe von Jesus. Und jetzt, nach der Taufe von Jesus, jetzt erst kommt der Stammbaum. Da ist schon viel Geschichte vorher. Merkt ihr das? Lukas steigt ganz anders ein als Matthäus. Er schreibt ja auch an einen Heidenchristen, den Theophilus. Und zuerst, bevor er den Stammbaum nennt, teilt er ihm all das mit, woran man erkennen kann, dass Jesus wirklich Bedeutung hat. Er kann gar nicht so einsteigen wie Matthäus, ja? Für einen Heidenchristen, der weiß noch nicht so viel mit Jesus anzufangen, was soll der gleich mit einem Stammbaum haben, aber anfangen? Aber wenn vorher diese ganze Geschichte steht, dann wird es relevant. Und dann merkt er, dieser Stammbaum jetzt zeigt etwas von einem Jesus, wo schon deutlich wurde, vorher, dieser Jesus hat Bedeutung. Und Matthäus hat es ganz einfach, der schreibt zuerst an Judenchristen und wenn ein Judenchrist hört, Jesus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, da hat er schon viel verstanden, obwohl Matthäus noch nicht viel gesagt hat, nur diese Signalbegriffe genannt hat. Also Lukas klärt erst die Bedeutung von Jesus durch die Vorgeschichte bis zur Taufe. Und die Taufe ist dann nochmal ein richtiger Höhepunkt, denn Gott gibt Jesus Zuspruch und Vollmacht für seinen Dienst, der dann folgt. Ich lese euch mal einfach die zwei Verse vor, Lukas 3, 21 bis 22, wo Gott etwas über seinen Sohn Jesus Christus sagt. Da heißt es: Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Himmel wird offen, der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Und dann diese Stimme, wo Gott Jesus Christus als seinen Sohn, der in die Welt gekommen ist, bestätigt. Und dann erst, nach diesem Satz, schildert Lukas den Stammbaum von Jesus. Theophilus hat bis dahin verstanden, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter der Welt ist. Gott handelt durch Jesus in dieser Welt. Und mit ihm beginnt eine andere Zeit. Eine Freudenzeit, eine Gnadenzeit. Mit Jesus kommt eine Heilszeit. Und studiert man das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte, da ist ja der Lukas auch der Autor davon, dann merkt man, Lukas legt einen besonderen Wert darauf, Gottes Handeln in der Geschichte als eine Heilsgeschichte zu erzählen. Und das Kommen Jesu gehört zu dieser Heilsgeschichte Gottes. Aber nicht nur das. Mit Jesus bricht eine Heilszeit an. Gott selbst wird Mensch und das hat alles verändert. Und die Zeit, in der wir heute leben, die ist geprägt von dieser Zeit, die mit Jesus begonnen hat, als er auf die Welt kam. Und wenn wir Weihnachten feiern, ja, dann feiern wir dieses Gott kommt in die Geschichte und wir leben in dieser neuen Zeit, die mit Jesus angebrochen ist. Also wie gesagt, alles, was Lukas vorher schreibt, unterstreicht die Bedeutung von Jesus als Sohn Gottes. Als Gott, der selbst Mensch wurde. Und nun kommt der Stammbaum von Jesus. Jetzt rede ich nicht mehr lange, sondern will euch diesen Text vorlesen. Wer mitlesen möchte, kann das auch tun. Lukas 3. Kapitel, die Verse 23 bis 38. Und dieser Stammbaum ist von seinem Entwurf her echt ungeheuerlich. Also, dass der Lukas sich getraut hat, so ein Ding aufzuschreiben, das ist der Hammer. Ich lese euch das vor und nachdem ich das gelesen habe, werdet ihr wissen, was ich meine. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Und war, wie man meinte, der Sohn des Josef, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Jannai, des Josef, des Matitja, des Amos, des Nahum, des Hesli, des Nagai, des Mahat, des Matitja, des Shimi, des Josech, des Joda, des Johanan, des Resa, des Zerubabel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmadam, des Er, des Joshua, des Eliezer, des Jorim, des Matatat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonam, des Eliakim, des Melea, des Menna, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salma, des Nachshon, des Aminadab, des Admin, des Ani, des Hetzron, des Peres, des Juda, des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Seruk, des Regu, des Peleg, des Eber, des Schelach, des Kenan, des Apachshat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Metushelach, des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enosh, des Seth, des Adam, des Gottes. Merkt ihr, warum ich diesen Entwurf sehr ambitioniert finde? Habt ihr mitgezählt? Es lohnt sich immer, ein bisschen zu zählen, ja? 77 Namen habt ihr eben gehört, ne? Ich gehe heute auf die 77 nicht ein, aber ihr könnt, wenn ihr so eine Zahl hört, mit der 7 drin, das ist Absicht, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich trägt Lukas hier ganz schön fett auf. Er bietet eine Abstammungsliste bis auf Adam. Also wer sich in der Bibel etwas auskennt, der bemerkt, das ist der Adam vom ersten Buch Mose, also von Genesis, der erste Mensch, den Gott geschaffen hat. Also Lukas meint hier Adam wirklich den ersten Menschen. Wie geht das? Wie hat er das gemacht? Kann man das machen? Ist das zuverlässig? Man kann jetzt anfangen zu diskutieren und zu streiten. Geht das denn? Woher weiß der das? Klar gab es Abstammungslisten, aber waren die so zuverlässig? Also bis auf Adam, ja? Das ist sehr am Anfang der Menschheitsgeschichte. Aber es gibt so einen Tipp, den Paulus an Titus weitergibt, weil die waren damals viel leidenschaftlicher als wir, diese Fragen zu stellen und zu diskutieren. Gerade auch diese jüdische Tradition mitgebracht haben. Der Paulus schreibt an Titus in Titus 3, Vers 9, törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Das ist was Wahres dran. Also wir werden nicht mehr verstehen, wenn wir jetzt anfangen, über bestimmte Dinge zu streiten und die Geschlechtsregister im ganzen Alten Testament zu vergleichen, zu gucken, wo sind Namen ausgelassen oder wo stimmt die Reihenfolge nicht oder was auch immer. Ich glaube, eine der Bibel gemäße Herangehensweise ist es, einen Text so zu verstehen, wie er verstanden werden möchte. Persönlich nehme ich den Text in der Aussage ernst, die er beabsichtigt. Und bei vielen Aussagen der Bibel, über die man diskutieren kann, geht es in ihren eigentlichen Aussagen um ganz klare Dinge. Ja? Und interessante Diskussionen wie hier über die Berechtigung eines Stammbaums bis Adam aufzustellen, führt uns nicht wirklich zu einem tieferen Verständnis des Textes, sondern ich lese diesen, was mache ich stattdessen? Ich lese diesen Stammbaum und ich will verstehen, warum hat Lukas den drinne und was soll dieser Stammbaum mir sagen? Und was beabsichtigt der? Das ist ja Absicht, dass der bis auf Adam zurückgeht. Und hier wird's spannend für uns. Und das zu entdecken, beantwortet auch die Frage, welche Bedeutung dieser Stammbaum für uns hat. Euch ist aufgefallen, anders als bei Matthäus gibt es hier keine Kommentierung oder Hervorhebung der Namen. Das geht einfach so Name, 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 Name bis zum Schluss. Worum geht's hier? Es geht um Gottes Geschichte mit den Menschen, von Adam bis Jesus und was danach kommt. Und es geht um eine große Heilsgeschichte Gottes. Ich habe das schon angedeutet, dass Lukas sehr viel Wert auf Gottes Handeln in der Geschichte als Gottes Heilsgeschichte legt. Und ich will euch in einer Übersicht einfach mal kurz vorstellen, was ich meine. Das ist die nächste Folie. Habt ihr ein bisschen was zum Gucken? Genau, das habt ihr gleich vor euch. Wenn die erste Folie klappt, klappt die zweite auch. Perfekt. Könnt ihr es ein bisschen sehen? Ich will das kurz erklären, was ich meine. Ihr habt hier zwei Welten. Es gibt diese untere Welt, unsere Welt in Raum und Zeit. Diese Welt erleben alle Menschen gleich. Christen, Nichtchristen, auch Atheisten oder andere Weltanschauungen. Es gibt unsere Welt in Raum und Zeit, in der leben wir. Aber es gibt auch eine unsichtbare Welt. Aus christlicher Sicht ist es der Raum der Herrlichkeit Gottes oder der Raum der Ewigkeit, da wo Gott existiert. Jetzt habe ich gesagt, der schreibt der Lukas an Theophilus, das ist ein Heidenchrist. Und auch in der griechischen Welt damals oder in der antiken Welt gab es so eine Spekulation über, wie diese blaue Welt da oben aussieht. Also diese unsichtbare Welt. Und wer sich in Geschichte ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es viele Göttervorstellungen, die da waren und so weiter. Aber es gab auch etwas ganz Typisches. Niemand wusste, was genau ist. Ja, sondern darüber wurde spekuliert, weil klar, der Mensch hat zuerst Zugang zu dieser Welt in Raum und Zeit. Viel Spekulation, wenig Klares und Lukas zeigt hier mit diesem Stammbaum schon, wie Gott sich selbst aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt hineingibt, wie er sich uns zuwendet und sich uns in Jesus offenbart. Und das gehört zum Best-of des Lebens von Jesus bei Lukas. Lukas beginnt bei Jesus und er lenkt das Hauptinteresse zuerst auf die Zukunft, auf den Dienst von Jesus und auf sein Ziel, wozu er gekommen ist. Das habt ihr in Vers 23a. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Das ist der Moment seiner Taufe. Und ab da geht es los. Ja, mit der Taufe von Jesus geht es los. Und damit steigt er ein, bevor er dann die ganzen Namen nennt. Und dann kommt eine Erinnerung. Und Jesus war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Wie man meinte, Wir wissen durch die Vorgeschichte von Lukas, dass Jesus gezeugt wurde von Gott durch den Heiligen Geist. Also Josef nicht sein biologischer Vater war. Aber man meinte, dass Josef der Vater war. Im rechtlichen Sinne war Josef wirklich der Vater, weil Josef Jesus als seinen Sohn angenommen hat. Und dann geht es los. Ein Sohn des Josefs und dann geht es immer weiter. Machen wir das. Ich müsste jetzt den Pfeil hier umkehren, ja? Da geht's von Jesus zu Adam, ja? Und dann zu Gott. Aber eigentlich ist ja die Reihenfolge geht ja von Adam zu Jesus, ne? Habt ihr das? So, und von Jesus ausgehend geht dann der Lukas in seinem Text zurück zu Adam. Und mit Adam sozusagen steht für alle Menschen. Und alle Menschen haben hier ihren Ursprung in Gott. Daher der Pfeil. Von Gott wird der Mensch Adam geschaffen. Und von Adam gibt es einen Weg zu Jesus. Und Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Sozusagen, wo Gott in unsere Welt, in unseren Raum und Zeit, in unseren Raum und unsere Zeit hineinkommt. Und jetzt machen wir das Bild komplett. Alle Menschen sind Nachkommen Gottes, habe ich gesagt, in diesem Verständnis auch Kinder Gottes. Das ist ja krass, ne? Also euch fällt auf, vorher werden immer die Väter genannt, ne? Immer Väter, 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 Väter. Und plötzlich bei Adam gibt es keinen Vater mehr als Mensch, sondern wird plötzlich Gott eingesetzt, des Gottes. Total nüchtern, überhaupt nicht mystisch oder irgendwie so, sondern einfach nur des Gottes. So schreibt Lukas das hinein. Insofern kann man allein von diesem Stammbaum sagen, ursprünglich sind alle Menschen Kinder Gottes, weil Gott in diesem Stammbaum der Vater aller Menschen ist. Aber die Menschen haben den Kontakt mit Gott verloren. Es gibt eine Beziehungsstörung. Und zu seiner Zeit kommt Gott in Jesus auf die Welt mit dem Ziel, die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen und zu Gott zurückzuführen. Wisst ihr, normalerweise ist es so, dass man seinen Vater kennt, oder? Aber ich habe gesagt, zu der Zeit damals gab es viel Spekulation, gerade in der Heidenwelt, über wie denn Gott sei. Und da gab es viele Meinungen über Gott. Die Juden wussten, wie Gott ist, von der Offenbarung Gottes im Alten Testament. Aber hier ist ja ein Evangelium an Heidenchristen. Und diese Spekulation über Gott, die kommt nur daher, weil dieser natürliche, direkte Kontakt des Menschen, der von Gott abstammt oder der von Gott geschaffen wurde, verloren gegangen ist. Und hier kommt Jesus in die Welt, um genau das zu ändern. Menschen wieder die Ersthandinformation zu geben, wie denn Gott ist, der ihr Vater ist, von dem sie ihr Leben haben und dem sie alles verdanken. Und dann ist das eben genau das Ziel, Menschen zurück zu Gott zu bringen, zu dem Ursprung allen Lebens, zu dem, der ihr Vater ist. Ich finde es schön, dann habt ihr diesen Kreislauf. Lukas gilt ja, habe ich schon gesagt, als der Evangelist im Neuen Testament, bei dem man Gottes Heilsgeschichte am klarsten erkennen kann. Und dann erfahren wir auch in der Apostelgeschichte, wie es weitergeht. Es ist ja nicht nur die Geschichte von Jesus, wie Gott Mensch wurde, sondern auch, wie es weitergeht. Wie beginnt denn Jesus diese Heilsgeschichte Gottes? Er sucht sich 12 Jünger und diese 12 Jünger und die, die Jesus nachfolgen, die bringt er zuerst in Kontakt mit Gott. Die kommen zuerst zurück zu diesem Raum der Herrlichkeit Gottes und der Ewigkeit Gottes. Aber die Jünger bekommen auch den Auftrag, diesen Dienst von Jesus weiterzuführen, Menschen zurück zu Gott zu bringen, in Kontakt zum Gott. Und dann berichtet er vom Pfingstfest. Der Heilige Geist erfüllt die Christen, die versammelt waren. Und dann geht es los. In der Kraft des Heiligen Geistes führen die Menschen, die Gott kennen, die Jesus nachfolgen, andere in Kontakt zu Gott. Das sind jetzt erstmal einfach so Beobachtungen und Schlussfolgerungen am Bibeltext. Jetzt will ich den Gedanken etwas vertiefen, der Stammbaum Jesu als Hinweis auf Gottes Heilsgeschichte. Ich habe schon gesagt, Heilsgeschichte wurde nötig, weil zu unserer Welt auch Unheilsgeschichte mit all ihren Folgen gehört. Ihr seht es dort in der Mitte. Es gibt Gottes Heilsgeschichte in der Unheilsgeschichte der Menschen. Was meine ich damit? Dort, wo Menschen den Kontakt mit Gott verlieren, wo sie aus ihrem eigenen Gottsein oder ihrem eigenen Egoismus, aus ihrem eigenen Herzen geleitet leben, entsteht viel Unheil in der Welt. Und wer mit offenen Augen einfach durch die Welt geht, erkennt das. Und die Folge von dieser Beziehungsstörung ist, alles Böse, das sich dann Bahn bricht. Einfach weil dieser Kontakt zu Gott verloren ist. Und dann gibt es auch diese Frage, vielleicht kennt ihr die auch, dass Leute euch sagen, die Gott nicht kennen, wo ist denn Gott? Zeig mir Gott, ich höre Gott nicht. Und auch wenn Menschen diese Gottesferne empfinden, wissen wir, das ist normal, das ist so. Weil es gibt diese Unheilsgeschichte, zu der gehört, dass der Mensch von sich aus Gott nicht finden kann. Er braucht es, dass Gott sich auf ihn zubewegt und Gott sich ihm zeigt. Und das Schöne ist aber, Gott lässt uns nicht allein in der Welt mit Raum und Zeit, sondern er gestaltet Heilsgeschichte. Jesus kommt zu uns, der Himmel kommt auf die Erde, die Spekulationen über Gott können aufhören. Und mit Jesus gibt es einen Weg zum Himmel, zurück zur Ewigkeit, zurück zu Gott, von dem alles Leben kommt. Und der Stammbaum weist ja genau darauf hin, von Gott zu Adam zu Jesus und von Jesus zurück zu Gott. Und das ist das Ziel von Jesus. Das ist sein Dienst, Menschen zurück zu Gott, zu dieser Beziehung zu Gott zu bringen. Beziehung mit Gott bedeutet aber auch, uns wieder in Kontakt zu bringen mit dieser himmlischen Wirklichkeit. Klar, wenn wir dann diesen Kontakt mit Gott haben, wird die unsichtbare Welt für uns ganz real. Wenn wir Gott anbeten in Liedern, dann tun wir das, weil wir glauben, dass Gott gegenwärtig ist, dass er uns hört, dass er anwesend ist. Wenn wir beten, dann glauben wir, dass Gott unsere Gebete erhört. Also die himmlische Wirklichkeit, die unsichtbare Welt, wird Teil unseres Weltbildes, unserer Wahrnehmung, unserer Lebenswirklichkeit. Aber das Schöne ist auch, und es geht weiter, dass wir nicht nur von dieser Welt Kontakt zu der himmlischen Welt bekommen, sondern indem wir Kontakt zur himmlischen Welt bekommen, wird diese himmlische Welt auch erlebbar im Hier und Jetzt. Sie wird Teil dieser Welt. Und Menschen, die uns begegnen, können Gott begegnen, können Erfahrungen mit diesem unsichtbaren Gott machen. Und dann wird es plötzlich anfassbar, real, erfahrbar. Am schönsten, wenn wir Gebetserhörung erleben. Also wenn so wie Gertrud das vorhin erzählt hat, ja, sie betet, Gott hilf mir in einer Situation und Heilung erfährt, dann merken wir, oh Gott, danke, du bist da. Du rettest von einer Not im Hier und Jetzt. Merkt ihr auch, dass mit diesem Pfeil zurück zu Gott eine allgemeine Aufgabe von Christen oder der Kirche Jesu Christi beschrieben ist? Es ist die Aufgabe, alle Menschen zurück zu dieser Beziehung mit Gott zu bringen, diesen Gott vorzustellen, diesen Gott erfahrbar zu machen. Und das ist mein Gebet auch für diese Gottesdienste zum Beispiel, dass wenn wir diese Gottesdienste feiern, ein Mensch, der sich nicht sicher ist, wie sieht dieser Raum der Herrlichkeit Gottes aus, wie sieht diese unsichtbare Welt aus, wie ist dieser Gott, dass wenn er hierher kommt und uns begegnet und gemeinsam mit uns Gottesdienst feiert, es schmeckt, es sieht, es spürt Gott in unserer Mitte und dass dieser Gott nicht nur eine Idee ist, sondern real. Und man kann erleben, Heilsgeschichte funktioniert. Und ich will das nicht nur im Großen, in der Weltgeschichte sehen, ja, sondern Heilsgeschichte ist auch etwas ganz Persönliches. Jeder von euch, der diese Beziehung zu Gott gefunden hat, hat eine persönliche Heilsgeschichte. Mach dir das mal einen Moment klar. Mir geht das so. Irgendwann habe ich mal Gott kennengelernt, beziehungsweise nicht irgendwann, durch meine Familie. Ja, aber persönlich habe ich gelernt, ihm zu vertrauen und mich entschieden, dass ich mit ihm leben will, dass er mein Herr und mein Gott ist. Und jetzt kann ich auf viele Jahre zurückblicken und ich merke, da ist eine Heilsgeschichte. Das ist etwas, das sind viele Erlebnisse, die ich habe, die Gott mir gegeben hat, woran ich erkenne, Gott liebt mich, er ist real, es macht Spaß mit ihm zu leben. Es ist nicht nur ein Gott, zu dem ich bete, sondern ein Gott, der zu mir redet, der mein Leben leitet. Und das ist schön, weil es für mich real erfahrbar ist. Ich könnte auch ein Evangelium schreiben, ja, meine Heilsgeschichte oder Gottes Heilsgeschichte in meinem Leben. Und da würden auch nicht alle Erlebnisse reinpassen, sondern dürfte ich auch auswählen. Und es gäbe auch für mich ein Best-of vom Leben von Jesus. Und jetzt frage ich dich, hast du auch ein Best-of vom Leben von Jesus? Gerade wenn du schon Jahrzehnte Glauben und Leben mit Jesus überblicken kannst. Erinner dich mal einen Moment. Das ist das, wo der Himmel in deinem Leben real wird. Wo dieser Glaube an Gott für dich einen Unterschied gemacht hat. Und das ist Gottes Heilsgeschichte, die Jesus in deinem Leben gegeben hat. In der Weihnachtszeit, jetzt komme ich langsam zum Schluss der Predigt, feiern wir genau das, dass Gott, Jesus Mensch wurde, dieser Gott sehr konkret wurde. Ich kann sehen an Jesus, wie Gott ist. Ich kann hören, was ihm wichtig ist, was er über mich denkt. Und ich kann, wenn ich ihn einlade in meinem Leben, ihn auch erleben. Und diese Möglichkeit, die beginnt mit Weihnachten. Es geht natürlich weiter, irgendwann feiern wir Ostern. Aber es beginnt erstmal damit, dass Gott Mensch wurde. Ich kann an diesen Jesus glauben und ich komme zurück zu Gott und komme in Kontakt zum Himmel. Und man kann über so einen Text oder so eine Aussage auch mit dieser individuellen Heilsgeschichte Gottes nicht predigen, ohne die Einladung auszusprechen. Willst du das, wenn du das noch nicht hast? Wenn du hier sitzt und sagst, ich bin mir noch nicht sicher über diesen unsichtbaren Raum, ich bin mir noch nicht sicher über Gott, dann lade ich dich ein, sprich heute ein Gebet zu Gott und sag, lass es für mich real werden, dass ich es verstehe. Du musst so ein Gebet nicht alleine sprechen. Such dir einfach einen Christen oder eine Christin, einem, den du vertraust und bete, ich will wirklich sicher werden, was ist mit diesem Gott, den ich nicht sehe? Kann es möglich sein, dass in meiner Lebensgeschichte Gott anfängt, eine Heilsgeschichte zu schreiben? Oder ich will entdecken, wo er schon Heilsgeschichte geschrieben hat. Das ist eine Einladung. Es kann aber auch sein, dass du schon länger weißt, wie diese unsichtbare Welt aussieht und du kennst diesen Gott und du hast ihm Vertrauen gelernt. Aber dir fehlt noch der Moment, wo du ihm sagst, du sollst mein Herr und mein Gott sein. Dann ist heute auch der Moment. Nutz das. Wenn du merkst, Gott spricht dich jetzt an, nutz das. Nach dem Gottesdienst komm auf mich zu oder such dir einen anderen, sprich ein Übergabegebet, wo du Gottes einfach sagst, wo du einfach im Gebet dich entscheidest, Gott als Herrn in deinem Leben einzusetzen. Und wenn du Taten folgen lassen möchtest, nicht nur, dass ein schöner Gedanke fürs neue Jahr ist, sondern auch eine Tat fürs neue Jahr. Wir fangen an, im neuen Jahr, am 6. Januar, einen Taufkurs zu machen in dieser Gemeinde. Der beginnt nach dem Gottesdienst von 12 bis 13 Uhr. Einladung dazu, wenn dich dieses Thema interessiert, wie kann ich ein Leben mit Gott starten und was bedeutet Taufe, dann melde dich an. Einladezettel ist vorne mit den Infos. Es gibt auch einen Gemeindebrief, 9, mit den Infos darüber. Sag mir Bescheid. Und dann mach es fest und genieße es. Gottes Heilsgeschichte in deinem Leben. Amen.